Pflege und Wachstum ist das Thema heute und es geht nicht um die Gärtnerei und für deine Blumen kann ich leider auch nicht viele Tipps geben, Annette, auch wenn es zwischendurch einen kleinen Ausflug in die Botanik gibt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass auch ihr da seid im Stream. Wir streamen und laden ja die Predigten hoch, ohne dass wir den ganzen Gottesdienst hochladen. Deswegen gibt's immer diesen kleinen Moment der Awkward Silence, hier vorne stehen und warten, bis das Bild da ist. Ein Blick in die Welt zeigt, es läuft etwas schief mit den Menschen. Auf der einen Seite eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, wenn in der Nachbarschaft, in der Nachbarfamilie Corona ausbricht, dann mitzuhelfen, einzukaufen, was auch immer. Und auf der anderen Seite bei den kleinsten Preiserhöhungen schon Hamsterkäufe, wo sich dann auf einmal nur noch jeder selbst der Nächste ist. Auf der einen Seite Politiker und Menschen mit öffentlicher Verantwortung, die sich vorbildlich für eine solidarische und menschliche Gesellschaft einsetzen und auch die Kleinsten und Schwächsten nicht aus dem Blick verlieren. Und auf der anderen Seite, um nur mal einen Punkt rauszugreifen, Korruption und Vetternwirtschaft bei denen, die doch eigentlich unser Wohl im Blick haben sollen. Frankfurter Stadtspitze, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und anderes mehr. Aber warum sind wir eigentlich so überrascht darüber? Kennen wir uns selbst nicht? Da ist zum Beispiel derselbe Mensch, der tagsüber als Chef vorbildlich seine Arbeit macht, sein Team im Blick hat, Führungsentscheidungen wohl kalkuliert und durchführt und transparent kommuniziert und der dann abends in seinem Hotelzimmer halb abgedunkelt sitzt und bei den Pornoseiten hängen bleibt. Okay, entschuldigt, dass ich jetzt schon nach anderthalb Minuten Predigt beim Thema Pornografie gelandet bin, aber so ist es doch mit uns Menschen. Wir sind zum Besten fähig, und wir sind zur Bestie fähig. Ich habe das manches Mal in meinem Leben hinterher gedacht, wie gut, dass es in unserem Land so schwer ist, an eine Waffe ranzukommen. Denn gedanklich habe ich schon manche Klärung mancher nervigen Situationen mir blumig und manchmal auch blutig ausgedacht. Aber keine Sorge, das ist finstere Vergangenheit in meinem Leben. Der Mathematiker und christliche Apologet John Lennox aus Oxford, der spricht vom Paradox des Menschen, um genau diese Spannung zu beschreiben, die wir in uns fühlen können. Es gab vor einigen Jahrzehnten mal eine Umfrage in der Times, der britischen Zeitung, mit dem Titel What's Wrong with the World? Was stimmt mit dieser Welt nicht? Und Sie haben sicher eine ganze Menge Zuschriften bekommen, das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber ich kenne die Zuschrift des englischen Schriftstellers, Dichters, Philosophen, Journalisten und Christen Gilbert Keith Chesterton. Der hat nur zwei Worte zurückgeschrieben auf diese Umfrage, What's wrong with the world? I am. Das Problem bin ich. Das Problem sitzt genau hier, in meinem Herzen. Und doch sind wir immer wieder überrascht. Bin ich immer wieder überrascht, weil ich die dunklen Seiten meines Lebens bei Tageslicht besehen so leicht und so gerne ausblende und entschuldige. Das war nur ein Ausrutscher. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Eigentlich habe ich das im Griff. Das ist nur eine Ausnahme, eine große Ausnahme und ab morgen wird alles besser. Wenn man Menschen nach dem Menschen fragt, dann sagen die einen, der Mensch ist edel, hilfreich und gut. Und das Schlechte in dieser Welt, ja, das sind die Umstände, die müssen wir bessern, daran müssen wir arbeiten und dann ist der Mensch eben edel, hilfreich und gut. Und die anderen, die sagen, man muss den Menschen zähmen, erziehen, sagen, wie er leben soll. Im Kommunismus hieß das dann die Diktatur des Proletariats beziehungsweise einer kleinen Elite, die das gesagt hat. Oder auch in unserer ach so toleranten Zeit. Die Toleranz endet da, wo jemand eine andere Position vertritt als ich und meine Blase. Menschen, die dann sagen, der Mensch ist von Grund auf oder in sich selbst oder hoffnungslos schlecht, gierig, unterdrückend, ein Monster, weil so viele Menschen in unserer Zeit entsetzliche Erfahrungen machen mussten und machen mit dem Menschen. Ist der Mensch also nun gut oder schlecht? Ich finde, die Bibel zeichnet ein erschreckend realistisches Bild vom Menschen. Der sogenannte Sündenfall des Menschen, ganz am Anfang auf Seite 3 der Bibel, Genesis 3, der verändert alles. Alles. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das vergessen viele, manchmal auch Bischöfe in ihren Statements und viele Christen. Siehe, es war sehr gut. Das ist das Attribut, was Gott seiner Schöpfung gibt, was er auch über den Menschen ausspricht. Siehe, es war sehr gut. Das gilt für Eden. aber das gilt nicht für jenseits von Eden. Das gilt für vor dem Sündenfall, aber nicht mehr so einfach nach dem Sündenfall. Ohne Beziehung mit dem Schöpfer haben wir als Geschöpfe Maß und Mitte verloren. Handeln wir auf eigene Rechnung, statt an Gottes Seite und in seinem Sinne und in seinem Auftrag zu handeln. Wie war das noch gleich mit dem Auftrag aus Genesis 2, Vers 15? Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Sozusagen an Gottes Statt, als Stellvertreter Gottes in dieser Welt zu handeln. Was haben wir daraus gemacht? Statt bebauen und bewahren, zerstören und ausbeuten. Seitdem ist es nicht mehr sehr gut. Seitdem sind Krankheit, Leid und Tod ständige Wegbegleiter. So beschreibt es die Bibel. Und seitdem haben wir Menschen aus dem Paradies an manchen Stellen, an manchen Orten eine regelrechte Hölle gemacht. Und ich bin Teil davon und komme so einfach da auch nicht raus. Okay, schauen wir nochmal genau hin in Genesis 3, 1. Mose 3, wo dort diese Situation, der Baum, Adam und Eva, die Schlange, die Frucht und wo dann die Schlange sagt zum Menschen, sollte Gott gesagt haben? Das Misstrauen, das auf einmal da ist. Und wir können es uns mit dieser Geschichte ja sehr leicht machen und sagen, okay, das ist ferne Vergangenheit, eine historische Geschichte, Adam und Eva, die hatten das Problem, die haben es nicht gelöst bekommen und deswegen sind wir hier in einer Kontinuität des Sündenfalls, die haben es damals verbockt und wir müssen damit leben. Oder wir können uns die Geschichte auch ganz anders vom Leib halten und sagen, okay, das ist ja eine Geschichte, die uns irgendwie helfen soll, das Böse in dieser Welt zu verstehen und so. Und beides trifft den Kern nicht. Das ist nicht nur eine historische Geschichte. Das ist keine Vergangenheit, das ist meine Gegenwart, mein Misstrauen gegen Gott. Dieser Gedanke, der sich in mir immer wieder hochschlängelt. Was, wenn Gott mich vergessen hat? Was, wenn er es am Ende doch nicht gut mit mir meint? Was, wenn er mich übersieht? Was, wenn ich mich doch um mich selbst sorgen muss? Wenn seine Gebote doch nicht gut sind, sondern mich nur einschränken und von echtem Leben abhalten. Ich bin doch gut so, wie ich bin, oder nicht? Und ja, es stimmt ja auch. Gott hat jeden Einzelnen von uns und jede Einzelne von uns wundervoll und einzigartig gemacht. Und Gott liebt dich und mich so, wie wir sind. Und zugleich merke ich, wie sich jeden Tag neu in mir dieses Misstrauen hochschlängelt. Und wie ich aus Jesus wichtigstem Gebot, dem Doppelgebot der Liebe, eine Doppelrealität des Zweifels mache. Ich zweifle am Herrn, meinem Gott, im Herzen, in der Seele und im Verstand. Und ich bin misstrauisch gegenüber meinem Nächsten und oft auch gegenüber mir selbst. Vielleicht kennt ihr das auch. Paulus drückt diese Realität in Römerbrief Kapitel 7 so aus. Ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Ich entdecke also bei mir die folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit dem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Doch, jubelt Paulus. Und dafür sei Gott Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Lösung für das Paradox des Menschen. Jesus, kommen in diese Welt. Und nicht von ungefähr steht hier im Christhaus zentral oder hinter mir an der Wand oder in jeder Kirche das Kreuz und vielleicht auch bei euch im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch als Erinnerung daran, dass mit dem Paradox in meinem Leben ich selbst nicht umgehen kann ohne Jesus. Ein Kapitel vorher erklärt Paulus, wie das geht. Römer 6. Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm in dem Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Soweit Paulus. Und wenn man sich das im Römerbrief weiter anguckt, dann wird sehr schnell deutlich, das ist nicht irgendeine ferne Zukunft im Jenseits, sondern das beginnt schon hier und heute, wenn Paulus davon spricht, dass wir Christus anziehen, dass wir uns verändern lassen von ihm und durch seinen Geist. Mit Jesus zu leben bedeutet, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht erst bemühen, ich muss nicht mein Leben in den Griff kriegen, meine Probleme lösen. Nein, einfach so, wie ich bin. Jesus, du kennst mich sowieso und du siehst mich mit deiner ganzen Liebe an. Und deine Liebe, diese Liebe verändert mich. Sie zieht mich in deine Nähe und sie hält mich in deiner Nähe. Ich will dir folgen, wohin du gehst, weil ich weiß, dass du mir gut tust. Weil du der Schlüssel für meine Probleme bist. Du das Licht für die Dunkelheit in meinem Herzen, das ich in meinem ganzen Leben breit machen will. Kein kalt-weißes Licht, das einen Scheinwerfer auf meine hässlichen Seiten wirft, sondern ein warm-weißes Licht, das mein Herz wärmt, das Schmerzen lindert, das mein Herz erneuert, das die Sünde wegnimmt, mich Schritt für Schritt verändert. Bei dir kann ich neu werden, kann das Heil werden, was mich selbst immer wieder erschreckt und bestürzt, was mich und andere zerstört. Bei dir kann ich zu dem werden, als der du mich haben willst, Jesus, mein Heiland. Das ist das große Projekt eines Lebens mit Jesus. Weg von der Doppelrealität des Zweifels hin zu einem Doppelleben im Vertrauen. Wie sagte Jesus in Markus 12, den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht so bleiben, das habe ich erlebt an verschiedenen Stellen in meinem Leben und es ist mir einmal auf eine etwas besondere Weise zugesprochen worden von meiner WG-Mitbewohnerin. Ich habe in verschiedenen WGs im Studium gewohnt und eine Mitbewohnerin, die hat mir das mal so gesagt, das ist jetzt der neue Markus, sagte sie so nach 2 Jahren Zusammenwohnen, weil sie mich offensichtlich davor erlebt hat als einen kleinen Rigoristen, der immer gesagt hat, wie was zu laufen hat. Also das der Klodeckel bitte schön runter, das dreckige Geschirr nicht in die Spüle und manche andere Lebensweisheiten, wo ich sehr stark in Schwarz-Weiß gedacht habe und auch der kleine Pharisäer in mir damals ganz schön groß war. Verurteilen und beurteilen. Und diese Veränderung von außen gespiegelt zu bekommen, hat mich damals etwas überwältigt und sehr gefreut. Und ich merke trotzdem, dass dieser kleine Pharisäer immer noch da ist und an manchen Stellen immer wieder hochkommt, dieses Verurteilen wollen, obwohl ich das gar nicht mehr bin, dank Jesus Hilfe. Es gibt so viele Spielarten, wo wir uns einrichten und es uns ja auch in manchen Dunkelheiten gemütlich machen können. Zum Beispiel in einer tiefen Wunde und der Beachtung, die ich deswegen erfahre. Oder zum Beispiel in einem erlebten Trauma und der Sonderrolle, die ich dadurch spielen kann. Auch das dürfen wir Jesus, dem Arzt, hinhalten. In der Hoffnung und in der Erwartung, dass er hilft, dass er eingreift, dass er verändert. Ziel ist das Wachstum zu ihm hin, in seiner Gegenwart, mit Jesus unterwegs zu sein und an ihm fest dran zu bleiben. Und doch ist und bleibt es meine Entscheidung, ob ich in diesem Bereich wachsen will. Manchmal fühlt es sich ja eben auch gut an, wenn andere mir etwas schulden. So bin ich in der vergangenen Woche über einen Insta-Post gestolpert, wo es heißt, Maturity is working through your trauma and not using it as a never-ending excuse for poor behavior. Mündigkeit, Wachstum, Reife heißt, dass du dich durch dein Trauma hindurcharbeitest, ich ergänze mal als Christ mit Jesus Hilfe, und nicht ein Trauma als lebenslange Entschuldigung zu nutzen für dein trauriges Verhalten. Mit Jesus dürfen wir diesen Weg einschlagen, uns heilen zu lassen und wachsen zu dürfen. Und Jesus wird das nicht einfach tun, sondern wie in den Evangelien so oft wird er fragen, was willst du, dass ich dir tue? Es ist meine Entscheidung, ihn da rangehen zu lassen. Das ist in vielen Fällen sicher nicht von heute auf morgen getan, sondern in manchen Fällen sogar eine Lebensaufgabe. Aber bei anderen Themen machen wir es uns also nicht auch zu leicht, sondern bei anderen Themen geht es auch einfach um einen Schritt des Gehorsams. Nach dem altbekannten Muster, fasse einen Gedanken und tue eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Dass wir das nicht alleine können, sondern dass wir dazu Begleitung brauchen durch Schwestern und Brüder, Rechenschaft ablegen müssen vor einer Schwester, einem Bruder, das ist sicher hilfreich. Aber die Perspektive finde ich dabei wunderschön und die finde ich toll ausgedrückt auf dem Grabstein von Ruth Bell Graham, den ich an dieser Stelle schon einmal zitiert habe. Ich finde es einfach so toll. Auf dem Grabstein steht: End of construction. Thank you for your patience. Was für eine Perspektive für das Leben. Mit Jesus unterwegs zu sein, von ihm Schritt für Schritt geheilt zu werden und auf seine Vollendung zuzugehen. End of construction. Thank you for your patience. Jesus Bild ist das Bild vom Weinstock. Und damit sind wir eben doch bei der Botanik. Johannes 15. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden. Dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ziel ist Frucht in deinem und in meinem Leben für Jesus. Und die Hobbygärtner unter uns kennen das. Man muss die nicht fruchttragenden Triebe zurückschneiden, damit Frucht wächst. Damit der Weinstock, der Apfelbaum oder was auch immer nicht die Energie für Dinge verschwendet, die keine Frucht bringen. Wie in meinem eigenen Leben. Wie oft verwende ich Kraft und Energie für Dinge, die keine Frucht bringen oder nur scheinbar Frucht bringen oder doch nur meinem eigenen Ego dienen? Jesus Ziel mit deinem und meinem Leben ist, Frucht zu tragen für ihn. Und der Weg dahin, die Wahrheit darüber und in meinem Leben ist Jesus. Und meine Verbindung mit ihm an jedem neuen Tag. Der Großvater einer Freundin hat das einmal vor ein paar Jahren toll auf den Punkt gebracht. Ein alter, freundlicher Christ, gereift an Jahren und an Weisheit. Und er hat gesagt: Meine Bekehrung sollte nie länger als 24 Stunden zurückliegen. Heute mich entscheiden, mit Jesus zu leben und mich von ihm verändern zu lassen, Schritt für Schritt. Wenn du auf dein Leben blickst, und auf die Zeit, die du mit Jesus unterwegs bist, seien es 30 Jahre oder seien es 3 Monate, wo bist du schon gewachsen? Wo hast du schon Heilung erfahren oder Befreiung erlebt? Erzählt euch davon im Hauskreis. Nehmt euch Zeit dafür. Denn es dient, euch kennenzulernen. Es dient, gemeinsam vor Gott zu stehen. Es dient, durch die Geschichten der anderen auch meinen Glauben gestärkt zu bekommen, weil ich erlebe, was Gott alles kann und getan hat. Es stärkt eure Gemeinschaft im Hauskreis. Wo bist du schon gewachsen und wo möchtest du gerne wachsen? In welchem Bereich? Welche Wunde möchtest du Jesus hinhalten? Welches Trauma darf er anrühren? Wo brauchst du Befreiung? Und wo brauchst du den Mut zu sagen: Jesus, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche deine Hilfe und dein Eingreifen. Das ist vielleicht kein Thema für den Hauskreis, aber sicher ein Thema für ein Gespräch mit einem Bruder oder einer Schwester, mit der du unterwegs bist. Der oder die dich darin begleitet und gerade nicht alleine lässt. Darum weiß, nachfragen darf, mit dir und für dich dieses Thema vor Jesus bringt und manchmal auch den Glauben hat an deiner Stelle, dass Jesus etwas verändern kann, wenn dein Glaube gerade nicht so groß ist. Der mitfeiert, wenn es was zu feiern gibt, und der mitweint, wenn es was zu weinen gibt. Wie zum Beispiel der Student, der letztens geteilt hat, 300 Tage ohne Pornografie. Hurra! Und wenn ich das mit jemandem zusammen feiere, dann sind die nächsten 300 Tage gar nicht mehr weit. Wachsen geht nicht ohne Zurückschneiden, das macht Jesus hier deutlich. Und wachsen braucht Gemeinschaft. Jesus spricht hier wie üblich und wie so oft im Plural, als wollte er sagen, das geht nicht allein. Eine Rebe ist voll von Trauben, die miteinander verbunden sind und am Weinstock verbunden sind. Nachfolge ist immer Gemeinschaftsunternehmen. Und dann findet man ja in seiner Gemeinde und mitunter auch in seinem Hauskreis sich wieder mit Leuten, mit denen einem nicht viel mehr verbindet, vielleicht als nur Jesus. Und manche empfindet man vielleicht sogar als eine persönliche Zumutung von Jesus. Aber wachsen kann ich nicht alleine. Wer das schon mal versucht hat, sich aus einer Spielsucht oder eben aus Pornografie herauszukommen, der weiß, das beste Mittel ist, mich jemandem anzuvertrauen. Eine Person, der ich gestatte, unangenehme Fragen zu stellen, der gegenüber ich bereit bin, Rechenschaft abzulegen. Gemeinsam im Hauskreis um Gottes Heilung und um sein Eingreifen zu beten. Gemeinsam im Hauskreis Gottes Wort studieren, damit nicht die Werte dieser Welt, sondern der Wille Gottes Maßstäbe setzen kann in unserem Leben. Und dann wird deutlich, dass es keine tiefere Verbindung zu den Menschen, die mir als Zumutung erscheinen, geben kann, als die Verbindung in Jesus und im Gebet. Mit Schwestern und Brüdern, die diese Erfahrung teilen, die Bestie und das Beste in mir. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem außergewöhnlichen Buch Gemeinsames Leben, Gott hat gewollt, dazu gibt es auch eine Folie, Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders und der Schwester, im Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht die Schwester und den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht die Schwester und den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders und der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft, schreibt Bonhoeffer. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Bringer der Heilsbotschaft. Größer kann man von christlicher Gemeinschaft kaum denken. Und hier wird deutlich, Hauskreis ist keine Selbsthilfegruppe und auch kein Kaffeekränzchen am Abend, wo wir uns über die gesundheitlichen Zipperlein austauschen. Hauskreis ist der Ort, wo ich Gottes Zusage höre. Seine Liebe und sein Ja zu meinem Leben und wo die Schwester den Heiland für den Bruder bittet, wo der Bruder die Schwester an die Verheißung des Meisters erinnert, als Bringer der Heilsbotschaft einander zu sein, weil Christus in der Schwester und in dem Bruder, der da mit mir auf dem Sofa sitzt, stärker und gewisser ist, als der Christus in meinem Leben. Manche Dinge, die muss ich mir von außen zusagen lassen, weil ich sie mir nicht selbst sagen kann oder weil ich, wenn ich sie mir selbst sage, ganz schnell in der eigenen Entschuldigung oder in der Lüge ende. Hauskreise sind richtig angepackt, die besten Biotope für persönliches Wachstum. Sie gewinnen diese Kraft durch Ehrlichkeit voreinander. Und sie verlieren diese Kraft, wenn es Themen gibt, die ständig zwischen uns stehen. Wenn kein Platz für Ehrlichkeit ist oder wenn es Themen gibt, die wir dauerhaft ausblenden müssen. Überlegt doch einmal für euch konkret in eurem Hauskreis, wie euer Hauskreis ein solcher Biotop für Pflege und Wachstum sein kann, als Bringer der Heilsbotschaft füreinander. Wie müsste das Programm aussehen? Wie müsste ein Abend aussehen? Wie müsste deine Haltung zu deinen Mithauskreismitgliedern aussehen? Mit Jesus unterwegs zu sein in unserem Leben ist das Beste, was uns passieren kann. Sein liebevoller Blick auf dich und mich, sein guter Rahmen für unser Leben und seine Gebote und sein Ruf in die Gemeinschaft, dass wir nicht allein bleiben, sondern mit Schwestern und Brüdern unterwegs sind, mit denen wir Leben teilen. Es lohnt sich, heute neu Jesus zu sagen, dass wir mit ihm leben wollen. Das können wir zum Beispiel tun mit einem alten Lied von Manfred Siebald. Und vielleicht mögt ihr dazu aufstehen und, wenn ihr mögt, im Herzen oder mit den Lippen mitbeten. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus, nimm du mein Herz und fülle es ganz aus. Ich gebe mich dir heute neu hin. Führe mich deinen Weg, lehre mich deine Wahrheit und zeig mir das strahlende Licht deines Lebens. Und hilf dir zu folgen in allen Bereichen meines Lebens, den strahlenden, leuchtenden, vorzeigbaren und den Bereichen, die ich vor mir und vor dir und vor anderen verstecken will, die nicht vorzeigbar sind, sondern Baustelle. Ich will deinen Weg gehen, dir folgen, komme, was wolle. Bitte schenk mir dafür Schwestern und Brüder, die mich in Liebe und Wahrheit begleiten, tragen, ermahnen, trösten, einfach da sind. Und schenk uns gemeinsam Glauben, Ausdauer, Gehorsam und die Freude auf deine Vollendung. Danke, dass du da bist, Jesus, an jedem neuen Tag auf mich wartest. Amen.